Weißt du, wenn man sich unsere heutige Welt so ansieht, also gerade so auf Social Media, dann ist völlige Unabhängigkeit ja irgendwie der heilige Gral, oder?
Oh ja, absolut. Jeder will sein eigener Boss sein.
Genau, finanziell komplett frei, emotional unantastbar, niemandem auch nur irgendwas schulden. Das ist das Ideal, das uns in Ratgebern und Karrierecoachings ununterbrochen vorgelebt wird. Der Gedanke, völlig auf sich allein gestellt und trotzdem erfolgreich zu sein, das wird gefeiert wie, naja, wie eine moderne Superkraft.
Ja, total. Wer braucht schon andere, richtig?
Eben. Wenn du morgens im Stau stehst, auf dem Weg zu einem Job, den du vielleicht nur machst, um einen Kredit abzubezahlen, dann klingt diese totale Unabhängigkeit einfach wie das ultimative Paradies.
Klar, das ist ein extrem verlockender Gedanke.
Aber, und da wollen wir heute ansetzen, was, wenn dieses Streben danach uns eigentlich nur in ein neues, unsichtbares Hamsterrad sperrt?
Schön, dass du heute dabei bist bei unserer tiefen Bohrung in die Quellen. Wir wollen dieses moderne Ideal nämlich mal komplett auf den Kopf stellen.
Und dafür gehen wir heute weit in die Vergangenheit zurück.
Ganz genau. Wir schauen uns etwas an, das über 2000 Jahre alt ist. Einen ziemlich ungewöhnlichen Brief, geschrieben aus einer feuchten, dunklen Gefängniszelle.
Ein krasser Kontrast zu unseren modernen Luxusproblemen.
Definitiv. Wir stützen uns dabei auf die theologische Vorlesung von Dr. Matthew S. Harmon. Der hat sich nämlich intensiv mit dem Philipperbrief beschäftigt, genauer gesagt mit Kapitel 4. Und unsere Mission heute? Wir wollen herausfinden, was dieser antike Text uns über wahre Zufriedenheit lehrt und warum das Streben nach völliger Autarkie uns vielleicht eher isoliert als befreit. Ja, und dieser Text ist wirklich ein fantastisches Fenster in eine völlig fremde Zeit. Eine Zeit, die unserer aber ironischerweise in vielen Punkten extrem ähnlich ist.
Okay, dann holen uns mal rein. Was ist die Ausgangslage?
Die ist eigentlich simpel. Paulus sitzt im Gefängnis und bekommt eine finanzielle Spende von der christlichen Gemeinde aus der Stadt Philippi. Und er schreibt einen Brief zurück, um sich zu bedanken. Aber, und hier wird es spannend, wer sich diesen Text genau ansieht, stößt auf etwas, das Dr. Harmon in seiner Analyse sehr treffend das undankbare Dankeschön nennt.
Das undankbare Dankeschön, das klingt nach einem Widerspruch.
Ist es auch. Paulus baut da so eine rhetorische Schleife ein, die für damalige und heutige Ohren ziemlich befremdlich klingt.
Okay.
Er sagt im Grunde: Leute, ich freue mich riesig über eure Hilfe, aber eigentlich hat mir gar nichts gefehlt. Ich brauche das alles nämlich nicht, denn ich bin ohnehin restlos zufrieden.
Das ist der Moment, in dem ich beim Lesen der Quellen dachte, ist dieser Typ einfach nur unglaublich arrogant.
Ja, den Eindruck könnte man schnell bekommen.
Ich meine, okay, lass uns das mal auspacken. Stell dir das mal in der heutigen Zeit vor. Das ist ja so, als würde ein bekannter Influencer ein massives Sponsoring annehmen, das Geld einstreichen, aber mitten im Video fünfmal betonen, dass er dem Sponsor absolut nichts schuldet.
Genau, und dass er das Produkt eigentlich gar nicht braucht.
Ja.
Und auch ohne diese Firma super glücklich wäre. Da würde die Kommentarspalte doch explodieren.
Oh ja, ein absoluter Shitstorm. Die Leute würden sagen: Dann nimm das Geld doch nicht, wenn du so erhaben darüber bist. Warum also? Warum macht Paulus das so unfassbar kompliziert? War er insgeheim doch einfach zu stolz, um offen zuzugeben, dass er diese Hilfe im Gefängnis bitter nötig hatte?
Naja, der Vorwurf des Stolzes liegt extrem nah, aber er greift zu kurz. Um dieses, ja, scheinbar arrogante Verhalten zu entschlüsseln, müssen wir uns das soziale Fundament des Römischen Reiches ansehen.
Okay. Nimm uns da mal mit.
Damals funktionierte die gesamte Gesellschaft über das sogenannte Patron-Klientensystem. Es gab ja keine staatliche Sozialhilfe, keine Rentenversicherung, nichts dergleichen. Wenn du nicht zur absoluten, winzigen Elite gehörtest, musstest du dich als Klient an einen reichen, einflussreichen Patron binden.
Das war dann so eine Art antikes Networking?
Viel extremer. Das war keine lockere Bekanntschaft, sondern ein knallhartes Geschäft. Der Klient musste buchstäblich jeden Morgen beim Patron auf der Matte stehen.
Jeden Morgen?
Jeden verdammten Morgen. Er musste ihn vor anderen lobpreisen, bei Wahlen für ihn stimmen und seine Großzügigkeit auf der Straße öffentlich rühmen.
Wow.
Und im Gegenzug warf der Patron dann hin und wieder finanzielle Brotkrumen oder rechtlichen Schutz ab.
Das klingt nach einem ziemlich demütigenden Abhängigkeitsverhältnis. Da geht es null um Nächstenliebe, sondern um den reinen Kauf von Loyalität.
Völlig richtig. Das war ein Instrument der sozialen Kontrolle. Wer zahlte, bestimmte die Regeln. Die Spende kaufte Ehre, Status und vor allem Gehorsam.
Krass.
Mit dem Geld kam eine unausweichliche Machtdynamik. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, gab es in der Antike noch ein weiteres Phänomen.
Was denn noch?
Die Welt war voll von Reisenden, Philosophen, Rhetorikern und, naja, man muss es so hart sagen, Scharlatanen.
Ah, okay.
Die zogen von Stadt zu Stadt, hielten große, beeindruckende Reden, ließen sich von den wohlhabenden Bürgern aushalten und verschwanden zur nächsten Stadt, sobald der Geldhahn zugedreht wurde.
Also ein antikes Geschäftsmodell, das auf reiner Ausbeutung basierte.
Genau. Paulus befand sich da in einem absoluten sozialen Minenfeld.
Verstehe. Hätte er die Spende der Philipper also mit so einem richtig überschwänglichen, traditionellen Dank angenommen,
dann hätte er sich sofort in die Position des abhängigen Klienten begeben.
Oder schlimmer noch, man hätte ihn in die Schublade dieser geldgierigen Betrüger gesteckt.
Exakt.
Okay. Das ändert natürlich alles. Er weigert sich also schlichtweg, dieses gesellschaftliche Spiel mitzuspielen, weil er weiß, dass das Geld ihn sonst in diese toxische Machtdynamik zwingt.
Richtig.
Aber das ist ja, also das ist ein gewaltiges Risiko. Die Philipper waren laut Dr. Harmons Quelle die einzigen, die Paulus schon ganz früh unterstützt haben, als er völlig mittellos aus Mazedonien nach Thessalonich kam.
Ja, die waren seine treuesten Anhänger.
Wenn er jetzt so extrem distanziert reagiert, riskiert er doch, seine wichtigsten Verbündeten massiv vor den Kopf zu stoßen. Wie manövriert er sich aus dieser Sackgasse wieder heraus?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und seine Lösung ist ziemlich genial. Er wendet nämlich einen rhetorischen und theologischen Kniff an.
Lass hören.
Er baut die gesamte Beziehungskonstellation um. Er greift die Philipper dabei nicht an. Er sagt nicht, wie könnt ihr es wagen, mich kaufen zu wollen?
Das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen.
Wahrscheinlich nicht. Stattdessen zieht er einfach eine dritte Partei in diese Zweierbeziehung hinein. Gott. Paulus stellt unmissverständlich klar, dass in ihrem Verhältnis zueinander, also zwischen ihm und den Philippern, absolut niemand der Patron und niemand der Klient ist.
Ja.
Gott allein ist der Patron, der Besitzer aller Ressourcen. Paulus und die Philipper stehen auf exakt derselben Stufe. Sie sind beide lediglich Klienten, die unter der Autorität Gottes stehen und dessen Güter untereinander verteilen.
Das ist faszinierend. Er nimmt also quasi die gesamte Hierarchie aus der Gleichung.
Genau. Wenn die Philipper ihm also Geld schicken, geben sie nicht ihr eigenes Geld, um ihre Macht über ihn auszuweiten. Sie leiten lediglich Gottes Versorgung an einen Mitklienten weiter.
Wow. Es ist kein Gefälle mehr von oben nach unten, sondern eine Beziehung komplett auf Augenhöhe.
Ja, total befreiend eigentlich.
Aber, und da drängt sich mir direkt die nächste Frage auf, wenn Paulus seine existenzielle und emotionale Sicherheit offensichtlich 0,0 aus diesem Geldbeutel zieht, woher nimmt er dann diese extreme Gelassenheit?
Das ist der Kern der Sache.
Er beschreibt ja in den Versen 11 und 12, dass er gelernt hat, in absolut jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Egal, ob er gerade ein Festmahl vor sich hat oder tagelang hungert. Das ist doch also für uns moderne Menschen, deren Laune oft schon kippt, wenn das WLAN mal 5 Minuten ausfällt, völlig unvorstellbar.
Was hier faszinierend ist, hier berührt Dr. Harmon einen der spannendsten Aspekte der antiken Philosophie. Paulus bedient sich bei seinem Argument nämlich ausgerechnet der Sprache der säkulären Elite seiner Zeit.
Okay, wie meinst du das?
Er benutzt das griechische Wort autarkeia, das bedeutet Selbstgenügsamkeit. Für die damals extrem populären stoischen Philosophen war das der absolute Gipfel der menschlichen Entwicklung.
Also so ein völliges In-sich-Ruhen.
Genau. Das Ideal war, einen mentalen Zustand zu erreichen, in dem man so abgeklärt und innerlich distanziert ist, dass man absolut äußeren Umständen und von anderen Menschen.
Aha.
Und direkt im Anschluss, und das ist echt clever, benutzt Paulus das Wort Geheimnis. In der Antike war das kein alltäglicher Begriff wie heute. Das war ein feststehender Terminus aus den sogenannten Mysterienreligionen.
Was genau war das?
Das waren exklusive, oft im Untergrund agierende Kulte mit extrem geheimen Initiationsriten.
Hier wird's wirklich interessant. Warte mal, er wirft also mit den absoluten Buzzwords seiner Zeit um sich.
Ganz genau.
Das ist, ja, als würde heute jemand einen Text schreiben und ständig von Mindset, Lifehacks oder dem Manifestieren reden, um die Leute bei ihren aktuellen Trends abzuholen.
Besser kann man es kaum vergleichen.
Weil unsere Gesellschaft feiert dieses stoische Ideal der völligen Unabhängigkeit doch heute genauso, vielleicht sogar noch extremer.
Oh ja.
Wir wollen ein prallgefülltes Aktiendepot, uns auf niemanden verlassen müssen, dicke emotionale Mauern hochziehen, um ja nicht verletzt oder enttäuscht zu werden. Aber wenn ich mir anschaue, wie Paulus diese Begriffe nutzt, kapert er die nicht eigentlich, um das genaue Gegenteil zu behaupten?
Exakt. Er entleert diese populären Begriffe ihrer ursprünglichen Bedeutung und füllt sie völlig neu auf.
Okay.
Er sagt im Grunde, ihr sucht alle nach der ultimativen Selbstgenügsamkeit. Tja, die gibt es nicht. Aber es gibt die Gottgenügsamkeit.
Zeigt er uns damit also, dass diese moderne Hustle Culture, diese Idee der aus sich selbst geschöpften Unabhängigkeit, eigentlich eine komplette Illusion ist?
Das ist der springende Punkt seiner Argumentation. Sein Geheimnis, in das er eingeweiht würde, ist kein bizarrer Ritus irgendeiner Randgruppe und es ist erst recht kein stoisches Zähnezusammenbeißen oder das Unterdrücken von Emotionen.
Sondern?
Sein Geheimnis ist das tiefe, radikale Vertrauen in eine souveräne göttliche Versorgung. Er entlarvt den Gedanken, dass wir unsere Umstände jemals wirklich kontrollieren können, als völligen Trugschluss.
Ja, Kontrolle ist meistens eine Illusion.
Richtig. Echte, krisenfeste Zufriedenheit entsteht seiner Erfahrung nach nicht, wenn man krampfhaft versucht, alles im Griff zu behalten, sondern paradoxerweise dann, wenn man die Kontrolle an eine Instanz abgibt, die unendlich viel größer ist als man selbst.
Puh, also, was bedeutet das alles? Das führt uns ja direkt zu einem Satz, den wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwo gehört hat. Dr. Harmon nennt ihn den wohl am häufigsten missverstandenen Vers der Bibel.
Philipper 4,13?
Genau. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wenn du dir heute Sportübertragungen ansiehst, amerikanische Footballspiele zum Beispiel, dann siehst du Spieler, die sich genau diesen Vers auf ihre Schuhe schreiben.
Oder auf diese schwarze Farbe unter den Augen.
Ja, genau, dieses Eye Black. Das ist in der Popkultur zur ultimativen Motivationsfloskel mutiert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Athlet bin, der im vierten Viertel 6 Punkte zurückliegt und ich lese, ich kann alles tun durch ihn, der mir Kraft gibt, wie soll ich das denn nicht als eine göttliche Garantie für den Sieg lesen?
Das ist wahnsinnig verlockend, das so zu lesen.
Bedeutet das nicht genau das, wenn mein Glaube nur groß genug ist, dann gewinne ich das Spiel, lande den Traumjob und mein Kontostand explodiert?
Wie gesagt, die Versuchung ist riesig, besonders in unserer erfolgsorientierten Leistungsgesellschaft. Aber, und hier holt uns Dr. Harmon in seiner Analyse auf den Boden der Tatsachen zurück, ein Blick in den griechischen Urtext zerstört diese Interpretation ziemlich schnell.
Oh, okay. Was steht denn da wirklich?
Die wörtliche Übersetzung lautet eben nicht durch den, der mich mächtig macht. Das klingt ja so, als wäre Gott eine Art kosmische Batterie, so ein Energiedrink, der man kurz vor dem Spiel anzapft, um seine eigenen Ambitionen durchzudrücken.
Ja, das Red Bull für die Seele.
Genau. Im Griechischen steht dort aber, ich vermag alles in ihm, der mich stärkt. Das beschreibt eine Existenzsphäre.
Eine Existenzsphäre.
Ja, es bedeutet, sich im Wirkungsbereich Christi zu befinden. Es ist absolut kein Mantra für grenzenlosen weltlichen Erfolg und auch keine Garantie, dass all deine Träume in Erfüllung gehen.
Okay, aber wenn es kein Freifahrtschein für Erfolg ist, was bringt mir dieser Vers dann, wenn ich morgens aufstehe und schlichtweg nicht weiß, wie ich die nächste Rechnung bezahlen soll?
Er bietet etwas viel Tieferes als oberflächlichen Erfolg. Er ist die feste Zusage, dass die menschliche Psyche das gesamte, manchmal brutale Spektrum des Lebens überstehen kann, ohne daran zu zerbrechen.
Das ist stark.
Paulus sagt damit nicht, Gott wird dafür sorgen, dass du immer das Festmahl bekommst. Er sagt, ob du heute an einer reich gedeckten Tafel sitzt und echt aufpassen musst, dass der Reichtum dich nicht arrogant macht, oder ob du seit 3 Tagen nichts gegessen hast und die Verzweiflung an dir nagt, in dieser Sphäre hast du die innere Kraft, beides durchzustehen, ohne deine Identität zu verlieren.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Und Dr. Harmon macht hierbei eine enorm wichtige Unterscheidung, die wir im Alltag leider wahnsinnig oft vergessen. Es geht bei dieser göttlichen Versorgung um echte Bedürfnisse, die sogenannten Needs, und eben nicht um die Erfüllung unserer zahllosen Wünsche, der Wants.
Ah, da hat er in der Vorlesung ein tolles Beispiel gebracht. Das hat mich echt an mein eigenes Verhalten erinnert.
Das mit dem Telefon?
Ja. Nimm mal ein Smartphone, wenn dein altes Telefon 10 Jahre alt ist, der Akku nach einer Stunde stirbt und du es aber für die Arbeit brauchst, dann ist ein funktionierendes Telefon ein echtes Bedürfnis. Ein Need.
Richtig, du bist darauf angewiesen.
Aber wenn du ein Gerät hast, das gerade mal 1 Jahr alt ist, völlig einwandfrei funktioniert, du aber unbedingt das brandneue Modell für über 1000 Euro haben willst, einfach nur, weil die Kamera minimal schärfer ist und alle anderen es auch haben,
dann ist das ein reiner Wunsch. Ein Want.
Genau. Wenn wir den Text also ernst nehmen, verspricht Gott, sich verlässlich um die Needs zu kümmern. Aber er ist definitiv nicht der Wunscherfüller aus der Flasche, der unsere Konsumliste abarbeitet.
Absolut. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird diese Theologie extrem praktisch. Wenn wir wirklich verinnerlichen, dass eine höhere Instanz für unsere echten, grundlegenden Bedürfnisse sorgt, dann kollabiert unser gesamtes modernes, von Angst getriebenes Verhältnis zu Besitz.
Weil wir nicht mehr horten müssen.
Exakt. Das ist der Moment, in dem Paulus im Brief von der Perspektive des Empfängers zur Perspektive des Gebers wechselt.
Ah, okay.
Er erklärt den Philippern, dass er sich über ihre Spende, die durch einen Mann namens Epaphroditus überbracht wurde, nicht gefreut hat, weil er das Geld unbedingt auf seinem eigenen Konto brauchte.
Warum dann?
Er freute sich über die Frucht, wie er es nennt, die auf ihrem geistlichen Konto wächst. Er betrachtet ihre finanzielle Gabe als ein wohlriechendes Opfer, das eigentlich gar nicht ihm, sondern Gott dargebracht wurde.
Das ist echt ein ziemlicher Perspektivwechsel. Das würde ja bedeuten, wenn wir für etwas spenden, geben wir das Geld letztlich gar nicht der Hilfsorganisation oder der konkreten Person. Wir agieren stattdessen in einem viel größeren, unsichtbaren Kreislauf.
Genau das ist die Idee.
Aber mal ganz pragmatisch gefragt. Wenn Gott eh für meine grundlegenden Bedürfnisse sorgt, was mache ich dann mit dem ganzen Rest meines Gehalts, das gerade so auf meinem Girokonto liegt?
Hier bringt Dr. Harmon das theologische Konzept der Verwalterschaft oder des Stewardship ins Spiel.
Stewardship, okay.
In unserer westlichen Kultur haben wir uns ja eine sehr bequeme Mathematik angewöhnt. Wir denken, ich habe hart gearbeitet, 100% meines Gehalts gehören mir.
Klar, so denken wir alle.
Und dann denken wir weiter. Wenn ich ein besonders guter, moralischer Mensch bin, dann spende ich vielleicht 10% für einen guten Zweck. Und die restlichen 90% verprasse ich, wie es mir gefällt.
Das ist so die Standardrechnung, ja?
Die biblische Verwalterschaft dreht das aber komplett um. Die Prämisse ist, dir gehört überhaupt nichts. Alles 100% deines Geldes, deiner Talente, deiner Zeit, alles gehört Gott. Und Harmon nutzt in seiner Vorlesung eine wunderbare Analogie, um das greifbar zu machen. Die Geschichte mit dem Goldfisch.
Oh ja, die Goldfisch-Analogie. Ich liebe die. Er erzählt da, wie gute Freunde von ihm in den Urlaub gefahren sind und ihn gebeten haben, auf ihren kleinen Goldfisch aufzupassen.
Eine eigentlich simple Aufgabe.
Eigentlich. Aber er beschreibt, wie unfassbar paranoid er plötzlich wurde. Er hat dieses winzige Tier beobachtet wie ein Falke. Er hat penibel genau darauf geachtet, dass die Wassertemperatur stimmt, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig füttert. Und warum?
Weil es nicht seiner war.
Richtig, weil er genau wusste, das ist nicht mein Fisch. Wenn dieses Tier mit dem Bauch nach oben schwimmt, wenn die Freunde aus dem Urlaub zurückkommen, dann muss er sich vor den wahren Besitzern verantworten. Er hatte eine Fürsorgepflicht für fremdes Eigentum.
Und exakt dieses Gefühl der Verantwortung beschreibt das Konzept der Verwalterschaft. Unser Bankkonto, unser Haus, aber eben auch unsere Zeit und unsere physische Energie, das sind alles Goldfische.
Das ist ein so cooles Bild.
Gott hat sie uns in die Hand gedrückt, nicht damit wir uns unkontrolliert daran bereichern, sondern damit wir sie in seinem Sinne verwalten. Wir sollen sie pflegen und gezielt einsetzen, um einen Mehrwert für andere zu schaffen. Denn am Ende müssen wir Rechenschaft darüber ablegen, wie wir mit den Ressourcen des wahren Besitzers umgegangen sind.
Weißt du, im ersten Moment klingt das nach extrem viel Druck, finde ich.
Ja, das kann einschüchternd wirken.
Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, finde ich das unfassbar befreiend. Stell dir das mal für dein eigenes Leben vor. Dein Bankkonto, dein randvoller Terminkalender, sogar deine Karriere. Das alles ist nur das Goldfischglas von jemand anderem. Du hast die Verantwortung, ja. Aber wenn dir die Dinge eigentlich gar nicht gehören, dann musst du doch auch nicht mehr so krampfhaft und panisch an denen festhalten.
Genau, das ändert alles.
Wenn ich verstehe, dass ich nur der Vermögensverwalter eines unfassbar reichen Patrons bin, dann nimmt mir das doch die nackte Existenzangst. Es macht mich doch theoretisch viel freier, radikal großzügig zu sein, weil es gar nicht mein eigenes hart erarbeitetes Reich ist, das ich da verteile.
Das ist genau die paradoxe Freiheit, die Paulus in seiner Gefängniszelle erlebt hat. Und das dürfen wir nicht vergessen, diese Haltung hat Konsequenzen, die weit über das private Leben hinausgehen.
Inwiefern?
Diese Art von radikaler Großzügigkeit und tief verbundener Gemeinschaft, im griechischen Urtext wird das Koinonia genannt, die bleibt niemals unsichtbar. Sie entwickelt eine Strahlkraft, die selbst die härtesten gesellschaftlichen Barrieren durchbricht.
Aha.
Wir sehen das ganz am Ende dieses Briefes, in den abschließenden Grüßen der Verse 21 bis 23. Ein Detail, das man beim schnellen Lesen total leicht übersieht, das aber historisch gesehen eine absolute Sensation ist.
Oh ja, da bin ich beim Lesen der Quellen auch wirklich hängen geblieben. Da steht mitten in den ganz normalen Abschiedsgrüßen plötzlich Grüße von, ich zitiere, allen Heiligen, besonders denen aus dem Haus des Kaisers.
Aus Cäsars Haushalt.
Ja, das hat mich völlig umgehauen. Wenn man das mal in unsere Zeit übersetzt, ist das ja so, als würdest du für ein kleines, von der Regierung gejagtes Underground-Startup arbeiten, das jeden verdammten Tag ums nackte Überleben kämpft.
Mhm.
Und plötzlich bekommst du völlig selbstverständlich solidarische Grüße von Top-Managern aus der Chefetage des mächtigsten feindlichen Weltkonzerns, der eigentlich versucht, euch zu vernichten.
Das ist ein toller Vergleich.
Wie um alles in der Welt sind die Lehren des Paulus bis in die intimsten Zirkel des römischen Kaisers vorgedrungen.
Das ist vielleicht die größte Ironie der ganzen Geschichte. Das Evangelium drang nicht trotz Paulus elender Umstände in das Zentrum der römischen Macht ein, sondern genau wegen ihnen.
Weil er dort gefangen war.
Richtig. Paulus saß in römischer Gefangenschaft. Er war buchstäblich angekettet an Soldaten der kaiserlichen Prätorianergarde. Er kam täglich in Kontakt mit Beamten, Wärtern und Bediensteten des kaiserlichen Haushalts.
Ach, verrückt.
Das waren Orte und Netzwerke, an die ein normaler Wanderprediger draußen auf dem Marktplatz niemals auch nur in die Nähe gekommen wäre.
Das heißt, sein Gefängnis war eigentlich sein größter Vorteil.
Genau. Und Dr. Harmon sieht hierin die zentrale These des ganzen Textes vollendet. Die echte Gemeinschaft im Evangelium, diese gelebte Koinonia, befähigt zur Mission unter den allerwidrigsten Umständen.
Mhm.
Sie vereint Menschen über alle kulturellen, sozialen und politischen Gräben hinweg. Sie macht aus römischen Elitesoldaten und einfachen Handwerkern aus Philippi eine globale Familie.
Wahnsinn. Und wie um das Ganze perfekt abzurunden, beendet Paulus diesen Brief haargenau so, wie er ihn viele Seiten zuvor begonnen hat.
Ja.
Es ist wie eine literarische Klammer, die den ganzen Text zusammenhält, oder?
Exakt. Er klammert alles mit dem Begriff der Gnade Gottes. Dr. Harmon weist in seiner Analyse explizit darauf hin, dass wir das heute oft nur als so eine fromme Floskel lesen, wie eine höfliche Verabschiedung am Ende einer E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen quasi.
Genau. Aber für Paulus war das das absolute Fundament. Die Gnade am Anfang und am Ende bedeutet, alles, was zwischen diesen beiden Worten steht, die theologische Ermahnung, der Umgang mit Geld, das Leid im Gefängnis, die Freuden der Gemeinschaft, alles findet innerhalb dieses Raumes der Gnade statt.
Das nimmt nochmal richtig den Druck raus.
Definitiv. Es erinnert die Philipper und uns daran, dass all diese radikalen Ideen von Zufriedenheit und Verwalterschaft keine neuen harten Gesetze sind, die wir aus eigener Kraft penibel abarbeiten müssen. Sie sind die natürliche Reaktion darauf, dass wir aus einer unverdienten Gnade herausleben.
Das ist ein ziemlich gewaltiges Konzept. Wenn wir also mal alles zusammennehmen, was wir heute aus dieser tiefgreifenden Analyse von Dr. Harmons Vorlesung gelernt haben, dann entsteht ja ein völlig neues Bild von Zufriedenheit.
Das kann man so sagen.
Es ist aber, und das finde ich fast noch wichtiger, auch nicht diese heroische, verbissene Selbstständigkeit, bei der wir uns ständig einreden, wir bräuchten niemanden auf dieser Welt.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist ein aktives Ausruhen in der Genügsamkeit Gottes. Die verblüffende Einsicht, dass alles, was du hast, deine Zeit, dein Geld, deine Energie, nur geliehen ist. Es ist das Goldfischglas eines anderen.
Mhm.
Und genau dieses Wissen nimmt den ständigen Druck aus dem Kessel. Es gibt dir die Freiheit, extrem großzügig zu sein und tiefe Beziehungen aufzubauen. Ganz ohne die ständige Angst im Nacken, dass dir jemand etwas wegnehmen könnte.
Es verlagert unseren gesamten mentalen Fokus weg von dem, was uns scheinbar noch fehlt, hin zu dem, was uns bereits sicher zugesagt ist.
Genau.
Paulus demontiert das gesellschaftliche Prinzip von Leistung und Gegenleistung, von Status durch Reichtum und Macht durch Abhängigkeit. Und er ersetzt dieses zermürbende System
durch das Prinzip der unverdienten Gnade und der gemeinsamen Verantwortung für das, was uns anvertraut wurde.
Und das führt uns zu einem letzten, ziemlich provokanten Gedanken. Wir dürfen ja nicht vergessen, Paulus schrieb diese Zeilen über absolute Zufriedenheit, tiefe innere Freude und unerschütterliche Gelassenheit nicht aus einer Luxusvilla am Strand.
Nein, er saß in einem feuchten, dunklen und gefährlichen römischen Gefängnis.
Genau. Er war physisch völlig abhängig von den Spenden seiner Freunde, um dort nicht schlichtweg zu verhungern. Und doch strahlt aus jedem seiner Sätze die Gewissheit, dass er der absolut freieste Mensch im ganzen römischen Reich war.
Das ist das eigentliche Wunder an diesem Text.
Wenn sein Geheimnis der Gottgenügsamkeit also stark und real genug war, um mental die zentimeterdicken Mauern eines antiken Kerkers einzureißen, dann lohnt es sich vielleicht, sich heute selbst mal zu fragen, aus welchen modernen selbstgebauten Gefängnissen könnte diese Denkweise uns eigentlich befreien?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist es vielleicht das Gefängnis der endlosen Jagd nach der nächsten Gehaltserhöhung, die uns nachts nicht schlafen lässt? Ist es der Zwang, immer den perfekten Schein wahren zu müssen, um bloß nicht als schwach zu gelten? Oder ist es dieses erschöpfende Streben nach der absoluten unantastbaren Unabhängigkeit, das uns am Ende des Tages doch nur isoliert und einsam macht?
Alles Dinge, an die wir uns extrem gewöhnt haben.
Ja, aber wenn alles nur geliehen ist, wie viel leichter könntest du dann morgen früh in den Tag starten? Ein Gedanke, den du in deinen eigenen Alltag mitnehmen und in Ruhe bewegen kannst. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns so tief in dieses antike Thema einzutauchen, das irgendwie doch hochaktuell ist. Bleib wachsam, hinterfrage die Ideale unserer Zeit und bis zur nächsten Analyse.